Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, heute mit einer Gesprächspartnerin zu sprechen, die weiß, wie Technologie, Kommunikation und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Ute Hildebrand ist CEO Continental Europe bei der internationalen Kommunikationsagentur Hotwire. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf eine aktuelle europäische Studie, die zeigt, wie groß die Lücke zwischen technologischer Euphorie in den Chefetagen und berechtigter Skepsis in der Bevölkerung tatsächlich ist. Wir sprechen über Vertrauen, über Missverständnisse, über die Kunst klarer Kommunikation und über die Frage, wie Unternehmen in Zukunft nicht nur innovativ, sondern auch glaubwürdig bleiben können. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über eure Studie, um über Vertrauen, um über Misstrauen, um über Angst und Technologie sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo und schön, dass du hier bist und lieben Dank. Und ich freue mich auch, dass wir uns endlich kennenlernen, weil ich auch schon viel gehört habe natürlich von dir.
Diese Studie, die ihr da gemacht habt, für diejenigen, die noch nicht gelesen haben, wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes rein, dann kann sich das da jeder nochmal anschauen. Aber wenn du einmal kurz zusammenfassen kannst, worum geht's und warum habt ihr euch das ausgerechnet angeschaut?
Mache ich sehr gerne. Ich fange mal damit an, was wir gemacht haben. Wir haben in 5 europäischen Ländern 8.000 Leute befragt. Und diese 8.000 Leute waren aufgeteilt auf der einen Seite in sozusagen Unternehmensleitung, dann Arbeitende in Unternehmen und breitere Öffentlichkeit. Was wir gemacht haben, wir haben uns 15 Technologien ausgesucht, von denen wir gesagt haben, die sind so ein bisschen, wir haben die, jetzt leider wird es doch Denglisch, Frontier Tech genannt, also Technologien, die das Potenzial haben, bestehende Prozesse zu ersetzen oder bestehendes wirklich zu disruptieren. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir diese Gruppen dann, also die drei verschiedenen, sozusagen die Unternehmenslenker, die Arbeitenden oder Mitarbeiter in Unternehmen und die breitere Öffentlichkeit befragt haben nach ihrer Einstellung zu diesen Technologien. Und das haben wir aufgeteilt ein bisschen in, wie viel sie über diese Technologien wissen überhaupt, ob sie positiv beurteilen und was sie sich so ein Stück weit auch davon erhoffen. Das haben wir gemacht in 5 europäischen Ländern. Das haben wir gemacht in England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Und wir haben eben jetzt vor kurzer Zeit die Ergebnisse vorgestellt. Und man kann schon so viel vorwegnehmen, was, glaube ich, jetzt niemanden so richtig doll wundert, dass der durchschnittliche sozusagen Unternehmenslenker, CEO einen großen Enthusiasmus gegenüber diesen Technologien hat und die breitere Öffentlichkeit und die Mitarbeiter das eher kritisch sehen. Und wir haben daraus auch gefolgert, dass es ein Stück weit darum geht, erstmal diese Lücke zu sehen und auch ein bisschen darüber zu sprechen, wie man die eventuell schließen kann oder wo denn auch die Verantwortung bei Unternehmen liegt, darüber zu sprechen oder auch dazu zu kommunizieren. Und diese Studie passt in so ein Thema rein, was wir uns insgesamt angeschaut haben. Und das hat eigentlich angefangen, ich weiß nicht, es war irgendwann Oktober, November und irgendwann war ChatGPT-Launch und wir haben ja alle nun schon lange Tech gemacht, aber plötzlich ging so die Aufregung los. Und auch in der breiteren Öffentlichkeit. Und wir haben damals relativ früh angefangen, auch mit einem Think Tank zusammenzuarbeiten, House of Beautiful Business, und haben mit denen uns die Frage angeguckt, was passiert denn, wenn man diese Technologie anschaut und sich die Frage stellt, wie die breitere Öffentlichkeit davon betroffen sein wird, wie sich das auf Gesellschaft insgesamt auswirkt, und haben angefangen, so einen Diskurs anzufangen über dieses ganze Thema, der ein Stück weit von der Businesswelt weggeht und immer auch sagt, okay, was heißt das eigentlich für uns alle, weil die Änderungen oder die Konsequenzen halt so grundlegend sind. Also das ist so ein bisschen der größere Rahmen, den wir gespannt haben, immer zu sagen, was wir auch mit unseren Kunden oft besprechen, sozusagen, es geht nicht nur darum zu sagen, was kann diese Technologie oder was kann jetzt das, was du machst, sondern auch zu sagen, Hat es irgendwelchen Impact und wie auf die Gesellschaft, auf deine Mitarbeiter, auf Umwelt? Wie gehen wir damit um? Ja? Und da passt die Studie rein, weil wir auf der einen Seite, als wir mit dem Haus gearbeitet haben, viele Experten dazu geholt haben und die dazu auch befragt haben. Und mit der Studie jetzt, da haben wir mit einem Institut aus London zusammengearbeitet, die heißen Opinium, haben wir jetzt mal Daten dahinter gelegt und da haben gesagt, wie ist denn eigentlich mal, wir wollten mal so ein bisschen den Puls messen. Und so ist das zustande gekommen. Also das Thema gibt's länger und jetzt haben wir einfach mal das aus dieser, haben wir versucht, ein bisschen Zahlen zu generieren.
Ich habe letzte Woche mit einem Bekannten so ein bisschen über KI gesprochen und alles, was da so auf uns zukommt und eben auch, wie das in Unternehmen aufgenommen wird, wie vor allem auch diejenigen, die diese Unternehmen führen, damit umgehen. Und wir hatten so ein bisschen Déjà-vu. Déjà-vu aus der Zeit, als wir alle noch von der digitalen Transformation gesprochen haben und ein zweites Déjà-vu aus der Zeit, als Social Media so hochgekommen ist. Also das, was du sagst, die sind da alle sehr enthusiastisch, die in Führungspositionen sind. Aber, und das wäre jetzt mein Aber dazu, das sind sie, aber gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, auch wie damals reden alle von allem. Und wenn man da mal in die Tiefe reingeht, dann sind viele dabei, die eigentlich gar nicht so richtig sagen können, was das Ganze bringt, wie sie es einsetzen, wie die Umsetzung aussieht, was es vielleicht auch für Fallstricke gibt. Also ganz viel Begeisterung auf der Oberfläche sozusagen, von wegen, wir haben verstanden, das ist wichtig und wir wollen das alle haben. Aber dann, wenn es um die Umsetzung und die Bedeutung für das eigene Unternehmen ganz individuell geht, sehe ich da ganz viele Lücken immer noch. Ist das was, was ihr auch mitbekommen habt oder würdest du da widersprechen?
Da würde ich nicht widersprechen. Ich musste ein bisschen lachen, weil wir haben die Studie in London vorgestellt. Da waren so, ich würde sagen, so 40 Leute oder so und da waren auch viele so Kommunikationsmenschen. Wir hatten ein gutes Panel dabei, jemanden, der auch in der britischen Regierung sich um diese Digitalisierungsthemen kümmert. Und irgendwann meinte einer der Sprecher, sind so Chatham House Rules hier, also es geht jetzt nicht raus. Und dann kam auch so ein bisschen dieses Thema, wie von den Beratungen sozusagen, dass der Wissensstand in den einzelnen Unternehmen irgendwie einfach auch nicht der ist, den man vielleicht immer so voraussetzen würde. Das ist so das eine. Ja? Also da gibt es viel von, ich muss da mit dabei sein, weil ich kann nichts verpassen. Also es ist so dieses Abwarten. Auf der einen Seite aber sich doch in Stellung bringen, damit man dann nicht ja einen Wettbewerbsvorteil verpasst, den man haben könnte. Das ist so das eine. Das ist die eine Perspektive darauf. Die andere Perspektive darauf ist, dass wir relativ viele Tech-Konten natürlich haben und jetzt durchaus auch welche, die ihr komplettes Geschäftsmodell umgestellt haben, einfach nur um dem Bedarf an Data Center Capacity, also reinem Compute, gerecht zu werden und da auch ganze Produktstrategien umstellen. Ja? Und das relativ schnell getan haben, aber leise, weil sie sagen, wir wollen das so, wir wollen das auf eine Art und Weise zur Verfügung stellen, dass der Strom natürlich auch sustainable hergestellt wird, weil das ja jetzt auch irgendwie eine Anforderung ist, die sich erhoffen, aus dem Thema jetzt geopolitisch gesehen mehr Data Center Capacity in Europa zur Verfügung zu stellen, irgendwie dann auch konkrete Vorstellungen, also konkrete Vorteile erhoffen. Das passiert auch. Also es gibt beides, glaube ich. Und dann muss man jetzt so ein bisschen, also es ist ja auch immer einfach ein bisschen zu lächeln. Ich mache das auch, aber im Grunde genommen muss man ja auch sagen, es fehlt ja auch der Use Case. Ja, also es irgendwie, jeder muss jetzt ja auch ausprobieren und sagen, was habe ich denn davon? Ich habe damals, also dieses ganze digitale Transformationsthema, muss ich auch jetzt gerade ein bisschen grinsen, weil ich bin jetzt auch schon länger in Berlin, aber früher habe lange in München gewohnt. Und wie sie dann in Kreuzberg, also jeder hat so seinen Inkubator aufgemacht, ja, und hat so gesagt, also ganze Unternehmensführung, ich war damals bei der TEGG, wurden dann da vorbei geführt und dann hat man halt erzählt, worum es da ging. Mein Eindruck ist aber ein anderer, weil ich weiß aber, der kann täuschen, es mag ein Vorurteil sein. Mein Eindruck wäre, dass es aber eher um so einen Ersatz ging von etwas. Ja? Und jetzt geht es darum, Jobs zu ersetzen, ja? Also wegzunehmen. Jetzt geht es wirklich um die reine Effizienz und das ist harter. Das tut, glaube ich, auch weh und das wird uns als Gesellschaft auch mehr beeinflussen. Ja? Vorher musste ich mal jetzt aus der Kommunikationssicht gesehen, musste ich halt als PR-Mensch lernen, wie Social Media geht. Das ist darstellbar. Ja? Jetzt geht es darum, ich bin Developer. Wie lange mache ich das noch oder schule ich um? Das ist eine andere Frage, glaube ich.
Das ja, aber ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, dass wir ja auch in den Anfangsjahren der digitalen Transformation oft genau die gleiche Diskussion hatten. Also wo Leute Angst hatten, um ihre Jobs, wo die Leute auch generell Angst vor Technologie hatten, weil sie sie nicht verstanden haben und weil auch viele den Fehler gemacht haben in Unternehmen, diese Dinge einfach über die drüber zu kippen und zu sagen, das ist es jetzt, friss oder stirb, statt einen wirklich echten Kulturwandel zu machen und den auch zu managen und den auch zu gestalten. Und ich habe das Gefühl, wir sind genau in der gleichen Grundsituation, nur das Ganze nochmal hoch 10 beschleunigt, weil auch jetzt wieder niemand sich die Zeit nimmt, weil auch die Entwicklung gleich 3-mal so schnell ist wie damals, niemand sich die Zeit nimmt, irgendwie die Leute mitzunehmen, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag da sitzen und jedes neue AI-Tool ausprobieren, weil sie total begeistert dafür sind.
Das stimmt. Da bin ich ja dabei. Da bin ich dabei, das stimmt. Es fühlt sich so ein bisschen dringlicher an. Aber das stimmt schon. Das war damals eigentlich auch so. Und es gab genau dieses, du hast recht, es gab genau dieses Thema, Gott, oh Gott, was passiert da? Trotzdem, also für mich fühlt sich das gerade so, also insgesamt im Technologiewandel ein Stück weit fundamentaler an, weil es ja auch um die Entwicklung von Technologie geht, weil es auch um die Entzauberung von Silicon Valley und keiner fährt da mehr hin und lässt sich im Bart wachsen und irgendwie, sondern es geht um Verteidigung von demokratischen Strukturen, dezentrale Technologie und so weiter. Ich glaube, es ist so ein bisschen, vielleicht verstehen wir jetzt mehr davon? Keine Ahnung. Ja? Aber trotzdem, du hast recht. Ja, damals war auch ein viel, viel Jammern und Heulen und Zähneklappern.
Ihr habt ja, du hast gerade gesagt, ihr habt euch da ein paar Länder rausgepickt, quer durch Europa. Mhm. Ich war fast ein bisschen traurig, dass kein skandinavisches oder nordisches Land dabei war. Und zwar nicht, weil ich ständig in jedem Podcast über Finnland und Co. rede, sondern weil ich einen grundlegenden Unterschied festgestellt habe, vor allem zwischen Deutschland, aber auch die anderen Länder, die ihr euch angeschaut habt, und dem Norden. Weil gerade wenn wir die deutsche Gesellschaft als Beispiel nehmen, wir haben immer so eine Grundskepsis. Alles, was neu ist, sind wir jetzt erstmal nicht total begeistert von vornherein, sondern wir gucken erstmal so vorsichtig, was macht das denn, was tut das denn? Und im Norden hatte ich immer das Gefühl, wenn da was Neues kommt, dann ist erstmal jeder so, ja super, das ist ja, hilft uns und das bringt was Gutes und damit können wir arbeiten. Sehr pauschalisiert, sehr überspitzt, ich weiß, aber trotzdem sehe ich da schon so ein Nord-Süd-Gefälle in Europa. Siehst du es auch so?
Ich glaube, mir fehlt ein Stück weit der Erfahrungswert. Wir haben ein paar Kunden, so einen Robotics-Kunden aus, ich glaube auch Finnland. Der Hintergrund war relativ einfach. Wir haben in diesen 5 Märkten Büros. Ja? Und wir haben uns auch ein bisschen angeguckt, weil wir es natürlich tracken können, wenn jetzt so Kundenanfragen reinkommen, so RFPs, Request for Proposal, dann tracken wir auch, woher, also wir messen dann, woher, aus welchen Märkten kommen die. Und weil wir ja ein Absatzmarkt sind, ist es dann immer Großbritannien, Deutschland, Frankreich, sind immer so die Key-Märkte. Und dann haben wir das jetzt auch mal gemessen und uns angeguckt. Ich bin aber gerade dabei, also wir überlegen gerade, weil es die Resonanz jetzt ganz gut war, auf die Studie, die auch nochmal größer aufzusetzen. Und dann gibt es das Thema Nordic sozusagen. Es gibt auch ein Stück weit das Thema Osteuropa. Und was wir uns aber angucken wollen, war auch, wie ist eigentlich dann der Split zu USA? Ja, weil da ist ja, also ich glaube, es verstärkt sich im Moment natürlich noch mehr. Aber da ist die Haltung ja nochmal eine ganz andere. Und das wäre auch nochmal interessant zu sehen. Also nehme ich mit und würde ich auch gerne dann, wir haben es das erste Mal gedacht, wir wussten ja auch nicht, was rauskommt. So.
Ich habe gleichzeitig das Gefühl, bei all der Skepsis und vielleicht auch Zurückhaltung, auch in den Ländern, die ihr euch angeschaut habt, wächst also ein ganz zartes Pflänzchen eines neuen europäischen Selbstbewusstseins, was Technologie angeht und so einer gewissen, weil du auch gerade Silicon Valley angesprochen hast, so eine gewisse Abgrenzung davon oder zumindest ein vorsichtiges Bewusstsein dafür, dass wir vielleicht davon nicht mehr so ganz abhängig sein wollen wie in der Vergangenheit. Ist das was, was ihr auch gesehen habt?
Ja, es fängt langsam ein bisschen an. Ja, wenn du merkst, irgendwie, dass Unternehmen Copyright-kritische Inhalte in eine europäische Cloud packen wollen, ja, zum Beispiel. Das gab es vorher auch schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber das ist so. Ich hatte mal eine Diskussion bei der Demexco und dann ging es auch darum, es war immer dieses so, also wir kamen ja aus dem Ding irgendwie, wann haben wir endlich unser eigenes Unicorn und so weiter und hin und her. Und ich habe gesagt, wir exportieren halt Regulierung. Und das ganz erfolgreich. Das mag man jetzt nicht gut finden, aber wenn man sich jetzt 2025 anguckt, dann findet das plötzlich in einem ganz anderen Kontext wieder, wird es wieder wichtig. Ja? Und zu hoffen bleibt, dass da jetzt auch dementsprechende Strukturen dahinter entstehen. Ob das jetzt der digitale Euro ist oder alles mögliche andere. Also ich glaube, ich würde es mir wünschen. Ehrlich gesagt auch als Nutzerin.
Ihr habt herausgefunden, haben wir vorhin schon gesagt, die Führungskräfte sind all in. Was ist denn die Grundmotivation tatsächlich? Ist die Motivation mehr Effizienz und dadurch Einsparung, also der finanzielle Aspekt, oder mehr Effizienz, mehr Möglichkeiten mit den Leuten, die man hat, weil man auf einmal noch mehr machen kann?
Das haben wir jetzt nicht dezidiert gemessen, aber wir haben eine Zahl sozusagen, wo auch die Unternehmenslenker befragt wurden, danach, was sie so den potenziell positivsten Effekt finden. Und da sagen sie, wie erhöhte Effizienz. Ja? Und das ist ja schöne neue Prosa für Kosteneinsparungen. Und es gibt jetzt schon, das ist ganz lustig, weil die ganze Diskussion darum, was man eigentlich sonst noch machen kann, die entsteht gerade so ein bisschen. Also Wired hat da ein großes Thema dazu gemacht. Und wir haben auch mit den Leuten vom Haus eine Studie dazu gemacht, die haben gesagt AI Beyond Efficiency und haben dann so einen Bewertungsrahmen aufgestellt, wo wir zum Beispiel gesagt haben, was ist eigentlich eine Bewertung, wenn man jetzt ein technologisches Produkt herstellt, kann auch die Agency des Nutzers sein. Also wie viel ist automatisiert und passiert dann eben einfach oder wo kann ich entscheiden? Ja, und da sieht man ja auch dann, ob das jetzt Produkte wie Blue Sky oder Signal sind oder jetzt Meta-Plattform. Ja? Und ich glaube, das wird so die nächste interessante Diskussion. Und ich habe so das Gefühl, wir kriegen gerade so eine erste Reife von der Diskussion darüber, auch dementsprechend dann zu verhandeln. Und das finde ich gerade ganz spannend, weil das Effizienzthema ist eins. Da steckt die viel größere Frage dahinter. Ich weiß gar nicht, Asima Saar hat irgendeine Rechnung aufgemacht, die weiß ich nicht, aber hat mal kalkuliert und hat gesagt, bei allem, gab ja dieses schöne Bonmot, was rumgeisterte war, AI wird dich nicht ersetzen, aber jemand, der AI benutzen kann, wird dich ersetzen. Und das stimmt ja nicht ganz, weil es wird nicht die gleiche Menge an Jobs übrig bleiben. Ja, so. Und dann haben wir die uralte Frage, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft aussehen und was passiert, wenn wir mehr Zeit hätten und bladibla und was dann so alles dahinter steckt. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch diesen Wunsch, irgendwie mehr Fantasie walten zu lassen und andere Optionen dahinter zu sehen, die man damit eben auch aufschließen kann. Und das fände ich irgendwie spannend. Und weil du jetzt von den Unternehmenslenkern gesprochen hast, ich glaube, wenn du jetzt so jemand bist, der in so einem Unternehmen sitzt und man kennt ja dann auch die Lifecycle oder wie lange so jemand dann auch einen Job hat und wie auch der ganze Tech-Markt im Grunde genommen ja auch unter Druck steht, es geht um Kosteneinsparungen im Moment. Also das muss man, glaube ich, schon so sehen.
Ihr schreibt auch, Experts are in, Tech Bros are out. Kommen wir jetzt endlich mal in diese Ernsthaftigkeit, dass wir uns nicht irgendwie, und ich habe ja gar nichts gegen diese Menschen, so meine ich das nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber wir hatten ja oft diese Situation, dass man gesagt hat, okay, wir schicken da jetzt mal einen hin in Silicon Valley, der schaut sich alles an, kommt dann mit ein paar shiny Slides zurück und erzählt uns, wie die Welt morgen aussieht, hin zu einer Situation, wo wir jetzt mal wirklich auf die Fakten schauen, uns wirklich überlegen, was bedeutet das für uns ganz konkret, wo wir wirklich tiefer reingehen und nicht nur an der Oberfläche irgendwie lustige Zukunftsprognosen gestalten, die vielleicht so nie eintreten werden.
Also die Daten geben das her. Da hat man auch gesehen, was sozusagen die breite Öffentlichkeit sagt. Und ich gucke noch mal ganz kurz hier drauf. Aber im Grunde genommen, das größte Vertrauen genießen tatsächlich Experten. Und nicht jetzt sozusagen die Tech-Pros, was man so ein bisschen spöttisch sagen kann, also die man halt so kennt, und auch nicht die Unternehmensvorstände. Und ich glaube, was vielleicht jetzt auch zum Tragen kommt, ist, wenn ich jetzt jemanden habe, wir sind ein Experten, das sind Wissenschaftler, das sind Ingenieure, das sind Leute, die Forschung machen sozusagen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist da auch nochmal jetzt das wieder vorne anzustellen und zu sagen, das sind eben Menschen, die Dinge erforschen, unter einem bestimmten Rahmen, um Dinge rauszufinden. Ja? Und das ist auch deren Objective, ist zu sagen, mein Ziel ist, ich will etwas verstehen, lernen, rausfinden, zu einem Ergebnis kommen. Jemand, der in einem Unternehmen ist und auch da forscht, für wen auch immer, hat ein anderes Ziel, weil es geht darum, Shareholder Value zu schaffen. Das ist auch in Ordnung. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen müsste, das ist alles falsch. Aber das, was da rausgefunden wird, steht von vornherein in einem anderen Zusammenhang. Und es ist halt wichtig, das auch mal nach vorne zu stellen und sagen, dass das so ist. Ja? Ich glaube, das auch wieder und eine gute Diskussion darüber zu führen, was wir für ein Unternehmen auch erwarten, sozusagen irgendwann kann auch, ich weiß nicht, ich bin so großer Fan von Kara Swisher und Scott Galloway wie der Rest der Welt wahrscheinlich. Und dann eben auch zu sagen, also die Rolle von Unternehmen, wie ist die denn, sollen die jetzt Geld verdienen oder wenn sie dann, was ist die soziale Verantwortung? Ja? Wie viel versteht die Politik davon? Wie viel verstehen dann die Medien auch davon? Das ist, glaube ich, auch eine große Lücke, die man gerade beschreiben kann. Da gibt es eine Renaissance, dass die Leute sagen, auf der einen Seite habe ich irgendwie noch so ein gewisses Grundvertrauen in Medien, die ich kenne und auf der anderen Seite in Leute, die das wissenschaftlich erforschen und dann auch keinen anderen Beweggrund haben, als rauszufinden, was da jetzt ist.
Ja. Ihr beschreibt ja auch diesen Abstand zwischen der Allgemeinheit und den Führungskräften bei all diesen Technologien und bei dem Enthusiasmus drumherum. Ist dieser Abstand vielleicht auch eben gerade dadurch entstanden, weil dieses Effizienzthema so groß ist, also dass Führungskräfte genau sich daran ranklammern und sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich, weil wir können damit richtig einsparen, wir können richtig Effizienz schaffen und die anderen eher sagen, naja, das juckt mich ja erstmal nicht, ob ich oder mein Unternehmen, für das ich arbeite, damit effizienter wird, bis hin zu, ja, brauchen die mich dann überhaupt noch, wenn die dann alles mit anderen Technologien abbilden können?
Also wenn man die Einstellung jetzt der Allgemeinheit und der Arbeiter sozusagen anguckt, dann kann man eigentlich schon feststellen, dass die Arbeiter wissen, worum es da geht. Und da ist eine ganz klare, also ein Kollege aus UK, der damals bei dem Panel dabei war, sagt das, they're not stupid. Ja, die wissen, was da passiert. Und dann geht es um Jobsicherheit und dann geht es sicherlich auch um sowas wie eine Arm-Reich-Schere. Ja, also wenn man sagt, dass der Druck immer größer geworden ist und Leute sagen, wie komme ich jetzt finanziell zurecht, glaube ich, ist, ich will jetzt nicht zu schwarz malen, aber so eine gewisse Abkoppelung von Lebensrealität von Leuten, die eigentlich gucken, dass sie zurechtkommen mit ihrem Einkommen und dass das noch funktioniert und ihren Job behalten. Und manchen vielleicht Unternehmenslenkern, die auch auf der anderen Seite versuchen, in diesen extrem schwierigen Märkten zurechtzukommen. Also ich will das jetzt gar nicht so nur negativ betrachten, aber ich glaube, der Stretch, also die Spannung ist riesig. Dass es da einfach auch eine Abkopplung gibt und keinen Blick mehr dafür. Und dann hast du, muss man fairerweise sagen, also vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen als Deutsche noch so beeindruckt, aber wenn ich das auch in anderen Märkten sehe, es gibt schon noch so diese Kaste der männlichen Unternehmenslenker, die sagen, es ist alles super, die auch diese Technologiegläubigkeit irgendwie haben und das noch nicht so richtig verstanden haben, was da eigentlich passiert und wie sie sich dann eigentlich, ja, wie sie sich auch darauf einstellen müssten. Ja? Und ich glaube, dass das auf Seiten jetzt der breiteren Öffentlichkeit da enger zusammenkommt, wo die Leute es persönlich erfahren, wenn es jetzt um 5G geht oder um Generative ChatGPT oder so, dann ist das irgendwie enger zusammen. Wenn es jetzt um sowas wie Biotechnologie geht oder Digital Twins, sagen die, haben die in ihrem Leben noch nicht gehört, müssen vielleicht auch nicht. Ja, so, also da ist der Stretch noch größer. Was ich bei den ganzen, ich mache jetzt so ein bisschen eine Runde, aber bei den ganzen Unternehmenslenkern ganz spannend fand, dass wir gemerkt haben, dass irgendwie diese positive Einstellung gegenüber Generative AI ist relativ groß. Und dann über Agentic Agents war die Hälfte, wusste schon gar nicht mehr, was das ist. Wo man jetzt sagt, ja, aber eigentlich, wäre viel geiler, wenn du das so nutzen würdest. Es kommt jetzt dann zurück auf das, was du eingangs gesagt hast. Also auch da ist sozusagen der Unterschied noch relativ groß. Und bei der breiteren Öffentlichkeit liegt, glaube ich, schon auch dahinter, dass es Probleme in der Lebensrealität gibt, die da nicht mehr so richtig stattfinden vielleicht.
Ihr schreibt ja auch, dass all das im Endeffekt auch dazu führt, dass wir mehr kommunizieren müssen, dass wir auch mehr in die Allgemeinheit hinein kommunizieren müssen. Jetzt könnte ich ja ganz ketzerisch sagen, naja, aber also wenn ich hier mal den bösen, vermeintlich bösen Unternehmenslenker als Beispiel nehme, könnte ich ja sagen, naja, aber ich will das ja vielleicht gar nicht. Also ich will ja vielleicht gar nicht, dass die Allgemeinheit weiß, was das am Ende bedeutet, wenn ich jetzt nur die Effizienz im Kopf habe. Wie gehen wir denn damit um?
Das ist wohl so. Mein Lieblingsbild dafür ist gerade dieses Homer Simpson-Bild, wo er so in die Hecke zurückweicht und so sagt irgendwie nicht. Also, und da muss man natürlich mit Kunden auch drüber reden. Was aber passiert, ist Folgendes. Also ich will gar nicht immer so das, also den bösen Willen unterstellen. Ich glaube, dass man einfach vorsichtig ist und sagt irgendwie, also jeder versucht ja auch, das für sich zu managen und ist am Ende für den Unternehmenserfolg zuständig. Das ist so der eine Blick da drauf. Der andere Blick da drauf ist folgender: Wenn niemand was sagt, bleibt halt wahnsinnig viel Raum unkommuniziert und man verpasst eigentlich die Chance, den zu besetzen. Ja, weil wenn du jetzt sagst, wir haben diese Poly-Crisis, hast du ja auch das Poly-Opportunity-Ding und du könntest auch sagen, ich fange jetzt an, darüber zu sprechen, was es eigentlich für die Gesellschaft bedeutet. Und ich muss gar nicht die Antworten haben, aber ich kann jetzt mich zeigen als jemand, der das versteht und auch willens ist, gesellschaftlich zu arbeiten, weil ich dann an einer, sagen wir mal, einem Gespräch teilnehme, das so sicher wie es arm in der Kirche kommt. Ja? Weil wenn mal alle Medien aufwachen, die gerade, glaube ich, erst anfangen, das wirklich zu verstehen, dann geht der ganze Diskurs ja los. Ja? Das heißt, im Grunde genommen ist es jetzt auch so ein bisschen, warte ich jetzt, wen es als Ersten erwischt? Ja? Oder wer ungeschickt ist und ungeschickt kommuniziert? Oder sage ich nehme eigentlich die Opportunity, die dann heißt, was heißt das gesellschaftlich? Was heißt das für die Produktentwicklung? Was heißt das, wenn ich jenseits der Effizienz davon spreche? Wie kann ich dann Talent an mich binden, das dann wieder ein Wettbewerbsvorteil ist oder so? Es gibt sehr, sehr viel, was man machen kann, jetzt kommunikativ, indem man sich einfach auch gut positionieren kann und auf kommende Themen auch vorbereiten kann. Ne? Deswegen finde ich es so ein bisschen kurzsichtig, also sich jetzt nur so zurückzuhalten. Aber im Moment sind wir, wir sind in Homer Simpson-Land, glaube ich, gerade so.
Was ich interessant fand, war, dass bei beiden Gruppen, also sowohl der Allgemeinheit als auch den Unternehmenslenkenden, das Thema Cybersecurity durchaus weit oben auf der Agenda war und die Risiken, die sich eben durch neue Technologien ergeben, gerade im Hinblick auf Hackerattacken durch irgendwelche Sicherheitslücken und so weiter, dass die ganz bewusst da sind, also dass die Leute das auf dem Schirm haben. Sind wir da denn endlich mal an einem Punkt angekommen, wo wir dieses Bewusstsein wirklich haben? Also, dass wir da nicht mehr so viel Aufklärung wie in den letzten 10, 15 Jahren leisten müssen, sondern dass die Leute es wirklich auf dem Schirm haben?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Unternehmensbereich hast du halt einfach die Schadensfälle. Ja? Und umso mehr die bekannt werden, umso mehr Geld ausgegeben werden muss für die eigene Threat Protection. Also allein dadurch sind die Unternehmen ja, weil sich die Funktion der IT-Departments ja so stark geändert hat. Ja? Ich glaube, damit ist auch das Bewusstsein gestiegen für das Thema und durch die Schadensfälle, die es einfach gegeben hat, glaube ich. Und das ist schon, also mein Gefühl wäre eigentlich, dass das im Parallel gewachsen ist. Ja? Und im öffentlichen Diskurs kann ich das gar nicht so sagen. Jetzt, wo du es sagst, habe ich gerade das Gefühl, ob vielleicht auch, wir reden ja das erste Mal im geopolitischen Kontext davon in Bezug auf Deutschland oder in Bezug auf Europa. Und ich glaube, dass das bei den Menschen doch ein anderes Bewusstsein dafür geweckt hat, was das heißt. So.
Jetzt haben wir schon viel über Effizienz gesprochen. Wir haben über potenziellen Wegfall von Arbeitsplätzen gesprochen. Gleichzeitig haben wir ja hier gerade bei uns in Deutschland eine neue Regierung mit einem Bundeskanzler, der sagt, wir müssen alle mehr arbeiten und wir sollten uns nicht so sehr zurücklehnen und 4-Tage-Woche ist sowieso totaler Quatsch. Wie passt denn das zusammen? Also sollten wir nicht vielleicht mehr darüber nachdenken, wie wir anders arbeiten können, wie wir die Dinge, die wir nicht digital ersetzen können, stärker in den Fokus für die humane Arbeit sozusagen bringen und wir damit dann im Endeffekt auch eine Daseinsberechtigung wiederum schaffen für menschliche Arbeitskräfte?
Na, da reden wir jetzt über die Qualifikation des momentanen politischen Personals. Irgendwie schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sind einfach, es gibt so einen Konflikt zwischen verschiedenen, vielleicht auch veralteten Gesellschaftsvorstellungen gerade und jetzt gerade als Frau auch eigentlich einen sehr großen Backlash, den man überall beobachtet. Ich glaube, wir müssen da einfach durch. Und mich interessiert es dann nicht so irgendwie, jetzt bin ich keine CDU-Wählerin, aber mich interessiert es dann nicht so, Herrn Merz zu belächeln, sondern ungenommen geht es ja einfach dann darum zu sagen, okay, wie erhält man diesen demokratischen Raum Europa aufrecht? Ja, alles, was man da machen kann, stützen kann, entwickeln kann. Ich glaube, und das ist auch das, was man als Unternehmen vielleicht mit nach vorne bringen kann oder was mich persönlich auch treibt. Mir geht es immer darum, jetzt sind wir nicht so viele Leute, aber mir geht es immer darum, so ein bisschen Stewardship für die Mitarbeiter und für die Leute zu sagen, okay, ich will, dass das Future-Proof, dass ihr eure eigene Karriere zukunftsfähig macht, indem ihr lernt, indem wir alle da halt versuchen, zu lernen und mit dabei zu sein und irgendwie, warum es so viele Menschen gibt, die jetzt auch in Wissen, also die in guten Positionen oder in politischen Positionen sind, die aus meiner Sicht erstmal keinen klaren Blick darauf haben, wo wir da gerade stehen. Da muss man sich wahrscheinlich im Moment mit abfinden, ja? Weil das so ist oder weil es da andere Machtverhältnisse gibt oder weiß der Teufel.
Ich habe vor so rund 10 Jahren habe ich recht viel Strategieberatung gemacht für große Unternehmen und habe da das Gefühl gehabt, dass ganz oft die Situation da war, dass sich Führungskräfte, also vor allem so auf wirklich Geschäftsführungsebene, gerne in ihre Elfenbeintürme zurückverkrochen haben und die Verbindung zur Workforce sozusagen völlig verloren haben und gar nicht mehr wussten, was passiert bei denen eigentlich und was läuft da auch schief. Ich hatte die letzten 10 Jahre das Gefühl, das ist ein bisschen besser geworden.
Mhm.
Und diese Entkopplung war nicht mehr so da. Wir haben flachere Hierarchien bekommen, wir haben eine offenere Kommunikation bekommen, wir haben mehr Transparenz bekommen. Und gleichzeitig sehen wir jetzt an eurer Studie, dass die Entkopplung in der Ansicht zu diesen Themen und auch das Wissen darum wieder stärker wird. Laufen wir denn da Gefahr, dass eben genau diese Entkopplung und damit auch vielleicht wieder so ein Rückzug der Führungskräfte wiederkommen könnte, dass die sich wieder dann, wenn es vielleicht schwierig wird, auch zu kommunizieren intern, wieder in ihre Elfenbeintürme zurückziehen und wir dann wieder an dem Punkt sind, dass wir ja Unternehmenskultur da, wo sie vielleicht heute besser funktioniert als damals, wieder zerstören?
Ich glaube, die Gefahr gibt es, ja. Ich glaube aber auch, dass, und ich habe da keine Daten dazu, ich stelle das jetzt mal als Hypothese auf. Ich glaube, dass so nachkommende Generationen einfach weniger Geld verdienen, dass das eine Auswirkung hat. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite und ich weiß, ich werde mir, wenn ich jetzt nicht erbe, und viele Leute in Deutschland tun das ja, aber ich werde mir das Haus oder die Eigentumswohnung nicht leisten können. Wenn es jetzt keine Verlässlichkeit auf diese Rahmenbedingungen gibt und dann auch diese ganzen geopolitischen Themen mit dazukommen, wenn man sich dann, also dann kann man und dann kann man so die emotionale Grundbelastung der Leute ist, glaube ich, relativ hoch. Und ich glaube, ich würde als, und das ist anders, als es darum ging, nur demokratischer zu kommunizieren. Im Moment geht es mir oft darum, oder ich glaube, darum zu sagen, das anzuerkennen, dass der Grundstress von allen eigentlich ein Stück höher, größer geworden ist, auch der emotionale Grundstress höher geworden ist. Und dann hast du das, dass eigentlich dieses finanzielle Versprechen nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann werden Leute sich anders orientieren und sagen, wie will ich eigentlich mein Leben leben? Und ich glaube, da werden andere Biografien bei rauskommen. Und das ist dann auch in Ordnung. Ja? Wenn sich jetzt jemand anguckt und sagt, welche Jobs können ersetzt werden, dann gab es ja auch, also auch diese ganzen Führungspositionen sind ja in Teilen automatisierbar und so weiter. Also auch der Unternehmenschef oder die Unternehmenschefin ist da vorher nicht gefeit. Also es ist so eine Frage, die, glaube ich, alle betrifft. Und in der idealen Welt, ich würde es mal anders sagen, unter Druck werden halt manche zu Arschlöchern und manche nicht. Ja? Und in der idealen Welt führt es zu Demokratisierung und mehr Solidarität. Ja? Und ein Teil wird es geben, da führt es einfach nur zu, ich schöpfe alles im Moment halt so lange ab, wie ich kann. Wenn du dann noch die Zyklen von Leuten oder Managern in Unternehmen siehst, wie lange die da sind, ja, muss man auch fairerweise sagen, das befördert oft ja auch so ein Verhalten. Also ich glaube, dass so Unternehmenskulturvorstellungen, die wir haben, davon stark betroffen sind. Auch wenn du jetzt irgendwie nach USA guckst, wo es irgendwie Anfang des Jahres dann diese Goldrausch-Mentalität gab oder das sowieso anders ist. Und wenn man sich das hier anguckt, ich glaube, dass das da ein Shift ist, aber ich würde mich im Moment nicht trauen zu sagen, wo sich der hinbewegt, in welche Richtungen. Ich würde aber sagen, dass diese Einkommensungleichheit ein wichtiger Faktor ist.
Mhm. Ja? Was bedeutet all das denn eigentlich für die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir auch zu diesen Themen kommunizieren? Weil wir merken ja gleichzeitig auch, wir haben auch große Herausforderungen, zum Beispiel in den Formaten, in denen wir kommunizieren, weil viele Dinge vielleicht heute nicht mehr so gut funktionieren wie früher, weil generell Kommunikation kurzer, knapper geworden ist, wir vieles runterbrechen müssen, um überhaupt eine Botschaft rauszufinden und nicht mehr mit dem ewig langen oder ewig komplexen Format auch die Aufmerksamkeit bekommen, die wir vielleicht bräuchten, gerade bei auch solchen komplexen Themen, die wir da haben.
Also ich glaube, dass man das im Nutzerverhalten ein Stück weit schon merkt. Ja? Und vielleicht gibt es so ein Shift zwischen schnellen Unterhaltungsthemen, die dann so ein bisschen egal sind und dann sich auf ein tieferes Thema wirklich einlassen. Beispiel, dass ich da, was mir da auffiel, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber ist jetzt egal, das war, es gibt diesen Dwarkesh-Podcast und da war Satya Nadella, glaube ich, und hat 45 Minuten über AI gesprochen und erzählt, was er sich wirklich, wirklich denkt, was da passiert. Ja? Das hat einfach einen Mehrwert. Also egal, wie man jetzt zum Unternehmen steht, aber das hat einen richtig großen Mehrwert. Und ich glaube, ein Kollege von mir hat das mal gesagt, irgendwie Frank, und das mag ich wirklich gerne, er hat gesagt irgendwie, lass uns bei allem, was wir da draußen tun, gucken, dass wir Mehrwert herstellen und beiliefern und nicht nur senden. Ja? Ich glaube, das ist so ein Thema, das ich spannend finde, also wo ich jetzt auch, bei dem ich auch, wenn ich jetzt mit Kunden drüber rede, weil man hat ja dieses, wir verdienen ja Geld, damit dann auch irgendwie Geschäftsführer zu positionieren oder denen zu helfen, sich zu positionieren, zu sagen, ich mag LinkedIn als Plattform, wir haben lange für die gearbeitet, das ist alles unbenommen, aber gleichzeitig jetzt als Single White Dude weiter in LinkedIn zu senden und zu sagen, irgendwie ich so, ist vielleicht nicht mehr das richtige Format, man kann da andere Dinge tun und da auch anders drüber nachdenken. Also ich glaube, es geht mehr um Demokratisierung, es geht mehr um Community und zu gucken, dass man gemeinsam irgendwie Dinge macht und es geht darum, auch echt vielleicht Mehrwert herzustellen mit der Information.
Plus vielleicht auch persönlicher zu werden in der Kommunikation, also nicht mehr abstrakt Dinge zu beschreiben, sondern auch wirklich den Bezug herzustellen zur eigenen Person, zum eigenen Unternehmen, zu anderen Menschen und nicht nur Allgemeinplätze rauszuhaben.
Das hat ja auch dann damit viel zu tun, dass es nachvollziehbar ist und bin ich absolut dabei. Es gab mit der CEO von AMD neulich auch so ein Interview und das war auch super, weil die auch so ein bisschen, also ich glaube, vielleicht ist es auch kulturell geprägt irgendwie, wenn die Leute da ein bisschen persönlicher erzählen und es einfach dann nachvollziehbarer wird. Absolut.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr arbeitet ja auch für viele Tech-Unternehmen, die gerade auch an diesen Technologien arbeiten. Wie bekommen die denn das eigentlich hin, dass diese allgemeine Akzeptanz, also die Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung vielleicht auch zunimmt, weil die haben ja eigentlich auch ein großes Interesse daran, dass sie nicht als der Feind irgendwie da mit den neuen Quantumcomputern, mit den neuen KI-Technologien oder sonstigen, was sie auf den Markt bringen, angesehen werden, oder?
Ich glaube, da gibt's echt eine unterschiedliche Situation, lass ich mich so sagen, im sozusagen B2B-Bereich und was irgendeine Art von Consumer-Ausrichtung hat oder da wirkbar wird. Da, wo es diese Consumer-Ausrichtung gibt, gibt es eine hohe Sensibilität für das Thema. Wir arbeiten in Deutschland für Uber, in Italien für OpenAI. Also da ist Schlauheit zu dem Thema und auch und große Kommunikationskompetenz da. Im B2B-Bereich ist es oft so, dass, wie sage ich das jetzt, die Herausforderung ist, Cutting through the noise. Also wie kann ich meine eigene Stimme gegenüber den Wettbewerbern eigentlich hörbar machen? Wie kriege ich Aufmerksamkeit in dem Markt, wenn alle bisher gelernten Instrumente nicht mehr so richtig funktionieren? Ja? Also weil die ganzen B2B-Anbieter, die Positionierungen sind oft ähnlich, irgendwie die Versprechen sind ähnlich, viel davon ist recht abstrakt, wo man sich so denkt, ich bin auf deiner Website, ich verstehe gar nicht, was du eigentlich tust. Ja? Und wenn du jetzt anschaust, wie jetzt auch Kunden von diesen Anbietern nach den Lösungen suchen, die sind ja auch dann AI-Nutzer und so weiter und so fort, gibt es plötzlich eine Herausforderung für Technologieunternehmen in ihrer Kommunikation wesentlich mehr distinkt zu werden, also klarer zu werden und das in all ihren Kanälen auch darzustellen. Also wenn jetzt jemand sucht, sagt, ich suche Enterprise Solution Software, I don't know, jetzt, mir fällt gar nichts ein, aber egal, also ich suche irgendwas. Und dann komme ich auf eine Website und dann will ich halt sofort ein Video sehen, dann will ich sofort ein Case sehen und nicht 5 Seiten WordPress-Geschwurbel, ja, wo ich nicht verstehe, was mir eigentlich erzählt wird. Ich glaube, das wird eine Herausforderung für die Unternehmen, dann auch da anders über ihre Kommunikation nachzudenken und aber auch anders drüber nachzudenken, wenn man sich jetzt irgendwie auch so den Zustand der Fachpresse anguckt, weil das ist ja, da ist ja das Gebet, ist ja, ich muss in die Verticals und dann finden die mich und dann kaufen die mich und so weiter. Ist ja auch alles in Disruption. Also da wird die große Aufgabe sein, Gott sei Dank, weil dann haben wir auch was zu tun. Wie finde ich eigentlich noch die Leute, die mich kaufen? Über welche Kanäle, mit welchen Botschaften? Und da wird es, glaube ich, da brauchst du eine große Entschwurbelungs-Initiative, um klarer zu werden, was eine Lösung eigentlich tut. Ja? Und da gibt es auch noch die Hoffnung, dass das alles über Performance-Marketing lösbar ist. Ja, also solange ich da lang genug draufhaue, wird es schon einer kaufen. Auch berechtigt, wird aber nicht ganz reichen, behaupte ich mal.
Dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was da die nächsten Jahre auf uns zukommt und folgen euch weiter zu allen Informationen, die ihr dazu noch veröffentlicht und vielleicht auch dann eine Volume 2 dieser Studie irgendwann und dann kann man ja schön vergleichen, wie sich Dinge auch weiterentwickeln. Wie vorhin schon gesagt, wir verlinken natürlich die Studie in den Shownotes nochmal, dann kann sich das jeder selber auch nochmal anschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über all das sprechen konnten.
Lieben Dank. Ich danke dir, dass du hier vorbeigekommen bist, damit wir das heute machen können. Und ich werde irgendwie nach Helsinki kommen.
Sehr gut. Dankeschön.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.